Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zusammen. Das ist die Folge 642 des Audiocasts von CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören. Das letzte Mal in diesem Jahr, denn der nächste Audiocast, der kommt erst im nächsten Jahr. Und in der Zwischenzeit gibt es aber auch einiges zu tun. Ich möchte gleich für diejenigen, die es nicht aushalten, bis zum Ende alles anzuhören, am Anfang sagen, heute gibt es keinen Videocast, keine neue Videosendung heute, weil ja die ursprüngliche Reihenfolge ist ja gewesen, dass wir an einem Montag Audio und am darauf folgenden Video machen und dann wieder Audio und wieder Video. Jetzt haben wir in der letzten Zeit so viele Themen gesammelt gehabt und zudem ist Thomas ja eingestiegen und hat eine Menge mit beigetragen, dass wir eine Zeit lang jeden Montag ein Video online gestellt haben. Das war's. Heute nicht. Aber wir haben ja darüber nachgedacht und ich habe es ja auch schon mal angedeutet, dass wir eventuell den Veröffentlichungstermin des Videos ändern wollen. Aber da kam also so wenig Interesse. Und das war dann noch widersprüchlich. Einige haben gesagt, ist ja eigentlich vollkommen wurscht und spielt überhaupt keine Rolle, wie und wann und wo. Andere haben gesagt, ja, wäre schon schön, weil montags muss ich ja wieder arbeiten gehen, dann komme ich abends mit nach Hause und dann noch gucken, dann bin ich aber zu neugierig, dann kriege ich nur die Hälfte mit, dann schlafe ich ein dabei. Solche Sachen sind gekommen. Ja, also was haben wir gesagt? Wenn da nicht so viel Meinungen dazu kommen, dann probieren wir es einfach mal sehen, ob dann Meinungen kommen. Und deswegen wollen wir diese Woche Freitag, am ersten Weihnachtsfeiertag, ich weiß nicht wann, irgendwann im Laufe des Vormittags, das Video online stellen. Also im Prinzip ziehen wir das vom heute in einer Woche, von Montag, vor auf den Freitag. Warum? Freitag ist erster Weihnachtsfeiertag, Samstag ist zweiter, Sonntag quasi der dritte. Da ist viel Zeit, dass man zwischendurch vielleicht mal entspannt so etwas gucken kann und nicht zwischen Tür und Angel, zwischen Kindergeschrei, zwischen Arbeit, Abendessen und Einschlafen oder was auch immer. Ja, und dann hören wir uns das mal an und schauen uns auch mal die Abrufzahlen an, wie sie sich denn entwickeln. Denn das kann man recht gut alles sehen bei Google. Man bekommt quasi eine Live-Darstellung, wie viele Downloads zurzeit oder Leute sich das im Moment ansehen. So, und das sehen wir uns dann an. Und wenn das so aussieht, als würde das ein Erfolgsmodell werden können, dann denkt man darüber nach, ob wir dieses Modell vielleicht im nächsten Jahr übernehmen. Aber dann auch wieder 14-tägig. Und hätten aber dann auch die Möglichkeit, wenn wir mal eine Videosondersendung wieder da reinbringen und das sieht so aus, als käme das auch im nächsten Jahr wieder ab und zu vor, dann würde die nicht immer gleichzeitig mit dem Audiocast online gestellt. Scheint auch einige zu überfordern, kann ich verstehen. Also, heute kein Video. Video am Freitag, am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn ihr ausgeschlafen seid und könnt euch das dann zu Gemüte führen. Freitag oder Samstag oder Sonntag und Montag müssen wahrscheinlich viele wieder arbeiten. Und nächste Woche haben wir eine ähnliche Situation. Auch da wollen wir es wieder Freitag online stellen, denn Donnerstag ist Silvester. Einige müssen noch einen halben Tag arbeiten, andere den ganzen Tag. Und dann wäre der erste des nächsten Jahres geeignet, um morgens nach dem Wachwerden irgendwann sich anzusehen, was wir da vorbereitet haben. Oder am zweiten, das ist der Samstag, oder am dritten, das ist der Sonntag. Ist ja auch sehr entspannt. Gut, und dann am vierten, dann kommt wieder der nächste Audio, wie ich das eben schon angekündigt habe. Wir wollen sehen, wie es läuft, wir wollen sehen, wie das Interesse ist, ob es Sinn macht, die Termine zu ändern oder ob wir alles so lassen, wie es denn die letzte Zeit gewesen ist. für die Leute, es sind auch einige gewesen, eine Dame, die das geschrieben hat, so wie es früher war beim WDR, jein, das war beim WDR nicht immer nur sonntags die Veröffentlichung. Wir hatten beim WDR Computer Club ganz viele verschiedene Termine. Donnerstag, Freitag, Samstag, Vormittag, Samstag, Nachmittag, Sonntag, Vormittag, Sonntag, Nachmittag, Freitag, Mittag, Freitag, Abend, auch mal später abends, ich glaube donnerstags. Also das sprang auch immer hin und her, wie es den Gewaltigen gerade in den Kram oder ins Programm passte. Man hat entschieden, was wichtig ist, und uns hat man dann dahin geschoben, wo eine Lücke war. Ja, deswegen hatten wir auch immer Produktionen an Feiertagen. Also Gründonnerstag und so Sachen hatte WDR Computer Club eigentlich regelmäßig Produktionen und ähnliche Feiertage auch. Da wollten andere wahrscheinlich nicht. Und der Kollege hat sich nicht gewehrt, dem war das immer egal. Ja, gut, wenn man keine Rücksicht auf Familie nehmen muss oder ähnliches, dann ist es ja auch ziemlich egal. Aber hinterm Fluch ist geackert. So, das war's. Heute, ja, wir kommen nicht umhin, wieder über dieses leidige Thema zu sprechen, aber es gibt auch noch andere Themen. Und damit fangen wir jetzt an. Am 7. Dezember hat IKEA über seine Kundenkommunikation verlauten lassen, dass der IKEA-Katalog eingestellt wird. 70 Jahre lang gab es einen IKEA-Katalog. Na, am Anfang waren das ein paar Plättchen, aber es hat sich doch ganz schön entwickelt. Und dieser Katalog, der hat auch dafür gesorgt, weil er ja überall verteilt wurde. Jeder, der nicht schnell genug weggelaufen ist, hat ja so ein Ding dann bekommen vor die Haustür oder irgendwo im Ladenlager aus oder sonst wo. Ja, das war schon eine Nummer. Der IKEA-Katalog hat sich dann entwickelt zu etwas, nachdem der Otto-Katalog weg war und der Neckermann-Katalog weg war und der Quelle-Katalog. Also diese Informationsträger für das, was die Industrie uns verkaufen will, was Neuentwicklungen waren. Ich kann mich erinnern, damals gab es ja keine Homecomputer, aber Taschenrechner. Der Quelle-Katalog war immer heiß erwartet. Was gab es Neues? Was für Taschenrechner? Was kosten die? Was konnten die? Welche Möglichkeiten boten die? Das war schon eine Nummer. Und der IKEA-Katalog, naja gut, da gab es keine Taschenrechner und keine Computer. Aber auch da gab es viele Entwicklungen. Am Anfang, ich kann mich erinnern, in Köln, im Süden von Köln, ich glaube, das ist eingemeindet, ich weiß nicht, ob es zu Rotenkirchen gehört oder nee, auf der anderen Seite der Autobahn ist Hochkirchen, da ist Roten, oder im Süden von Rotenkirchen, sagen wir mal so, da wo auch Metro war und so, da war IKEA, der erste IKEA, den ich kennengelernt habe, und naja, das war schon am Anfang etwas abenteuerlich, und der Ruf, dass das so ein Kistmöbel waren, wie der Deutsche so gesagt hat, also irgendwelche Apfelsinenkistenmöbel. Am Anfang sah manches Teil auch schon so aus. Es war auch ein Billigladen, absolut, damit sind die angetreten. Und zum Teil ist es das ja heute auch noch, obwohl billig sich dann auf den Preis bezieht heute und weniger auf die Qualität. Denn es gibt viele qualitativ gute Sachen bei IKEA, auch wenn ich jahrelang nicht mehr da war. Aber ja, das war eine Entwicklung, am Anfang geschmäht von vielen, von Leuten, die es nicht nötig hatten, auf eine Mark zu gucken. Damals hieß unser Geld ja noch so für die jüngeren Zuschauer. Die haben die Nase gerümpft und die anderen konnten sich damit aber eine Wohnungseinrichtung einfach, aber zweckmäßig leisten, was sonst kaum möglich gewesen wäre. Hinfahren, Möbel einladen und mitnehmen war ja etwas Neues. Gab es früher nicht, zum Teil auch heute nicht. Man ist irgendwo in einen Möbelladen gefahren, hat sich irgendwas angeguckt, teilweise auch aus dem Katalog oder aus Prospekten, und dann hat man gewartet. 4 oder 6 Wochen war keine Seltenheit. Und dann bekam man diese Möbel geliefert. Natürlich bekam man die auch aufgebaut. Da war keine Anleitung dabei mit dem Imbusschlüssel, sondern da kamen 2, 3 Leute. Die haben das Zeug reingeschleppt, aufgebaut. Aber das war eine andere Preisklasse. Ganz anders. Und da bei IKEA, gut, da hat man sie ins Auto gesetzt, da musste man nicht fragen, hast du das vorrätig oder so, ist hingefahren, konnte sich das aufgebaute Möbel ansehen, konnte sich auf dem Sofa draufsetzen, auf dem Stuhl und hat geguckt, wo war das, hat einen Zettel ausgedruckt bekommen, ist runtergegangen ins Lager, hat es selbst auf den Einkaufswagen gelegt, ist zur Kasse gegangen, hat bezahlt, eingeladen, nach Hause gefahren und dann ging das Abenteuer los. Aber meist hat es ja doch irgendwie geklappt oder man konnte anrufen und hat Hilfe bekommen, hat die Möbel selbst aufgebaut. Es war schon ein Bruch für diese Möbelbranche, die über Jahre lang mit ihrer Art, Möbel zu verkaufen, zu liefern, aufzubauen, den Markt dominiert hat. Plötzlich kam irgend so ein Fuzzi aus dem Land der lustigen Elche und hat gesagt, hier, kaufst du Möbel, nimmst du mit, habe ich nichts mehr zu tun. Ja, naja, also IKEA existiert natürlich weiter, das ist nicht die Frage. Aber der Katalog, der zum großen Teil natürlich auch dafür gesorgt hat, dass IKEA diesen Weg des Erfolgs beschreiten konnte. Und den Leuten ist heute ein Billigregal einfach ein Begriff, das sind Klassiker geworden. Das geht alles weiter, aber jetzt eben digital, jetzt eben interaktiv, jetzt eben wie schon lange im Internet. Ich kann mir meinen Kram zusammenstellen, kann es mir im Grunde auch schon ansehen, kann es auch schon bestellen, kann es mir liefern lassen, wenn ich will, okay, kostet aber. Oder ich kann es mir zusammenstellen lassen und hole es einfach nur ab. Es wird vorbereitet, ich gehe hin, sag, guckst du hier, das und das habe ich bestellt. Dann wird das rausgeholt, sagt, hier gehst du Kasse und dann bekommt man den Kram. Also man geht hier den Weg in die Moderne, in ein modernes, neues Zeitalter von IKEA. Weg mit dem Papier, finde ich toll. Manch einer wird wahrscheinlich den Katalog aufheben, weil das sind ja doch so eine ganze Menge Emotionen noch mit drin. Wenn man so einen alten Katalog durchblättert und seine ersten Möbel, die es immer noch in dieser oder ähnlicher Art gibt, sieht, ist doch auch eine schöne Sache. Also, Konrad Grüß hat, das ist der Managing-Direktor von Inter IKEA System B.V., hat angekündigt, dass man die Menschen künftig über neue Wege erreichen will, mit ihnen interagieren und sie mit den Einrichtungslösungen von IKEA inspirieren möchte. Gut, dass er das macht. Weg mit dem Papier. Es war kein Dreck, aber es tut der Umwelt wirklich gut. Microsoft, naja, die haben ja schon eine ganze Menge Abenteuer versprochen vom Veröffentlichen des Source Codes von Windows. Das haben sie schon vor, da haben wir noch Sendungen beim WDR gemacht, hatten Geschäftsführer da und Tomba war da und noch eine ganze Menge andere. Das sind immer wieder so Versprechungen gewesen. Sie wollten die Kompatibilität zu Linux herstellen. Naja, so ein bisschen kann man sagen, haben sie es ja gemacht. Jetzt kommen sie wieder auf den Trichter und wollen, dass die mobilen Windows-Geräte nicht auf gute Applikationen, die in anderen Bereichen, man spricht also davon Android, vorhanden sind, verzichten wollen. Also man will künftig Android auf den eigenen Geräten, auf Windows-Mobilgeräten unterstützen. Ja, wie man das machen will, so ganz klar ist es nicht. Also Microsoft meint, Windows und Android sollen künftig enger miteinander verwachsen. Konkret sagt Microsoft nur, dass sie Android-Apps unterstützen wollen, damit die auch unter Windows laufen. Intern ist das Programm bei Microsoft als Project Latte geführt. Warum, weiß ich nicht. Man schreibt also, entwickelt also und stellt dann zur Verfügung einen Emulator für diese Android-Apps. Kann man vielleicht vergleichen mit Google Chrome OS oder so etwas. Ja, also ein Windows-Subsystem für Linux, welches für die Umsetzung zu dem Einsatz kommen soll, ist schon in den Startlöchern. Es bietet auch eine Hardwarebeschleunigung für die GPU. Allerdings sollte man sich nicht so viel Hoffnung machen, dass man jetzt auch mit den ganzen Google Play-Diensten arbeiten könnte. Da haben sie natürlich eine Mauer davor gebaut. Google und Microsoft arbeiten ja seit dem Surface Duo schon relativ eng zusammen. Aber die Google Play-Dienste, da will man von Microsoft wohl nicht so wirklich echt dran. Die Applikationen werden dann wohl auch eine entsprechende Schnittstelle haben müssen, weil sie ohne weiteres nicht funktionieren würden. Aber es geht im Grunde genommen um eine Bereitstellung von Applikationen, die bisher für Android verfügbar waren, aber die es noch nicht für Windows gibt. Also die Sachen, die unter Windows schon laufen, die wird man natürlich nicht unterstützen. Die machen sich nicht selbst Konkurrenz. Und man hat also geplant, diese Android-Apps im Windows Store anzubieten. Also sollte keiner meinen, dass man jetzt irgendwo bei Android in irgendeinen dubiosen oder auch nicht dubiosen Laden geht und sich dort die ganzen Applikationen holt. Nein, die will Windows selbst anbieten. Dann auch modifiziert, sodass sie auch auf einem erweiterten mobilen Betriebssystem von Microsoft laufen können. Im kommenden Jahr will man dann noch mehr und vor allen Dingen hochoffizielle Informationen dazu veröffentlichen und eventuell auch eine Testversion zur Verfügung stellen. So, im Moment geht das so ein bisschen in Hype. Ich glaube, man versucht von Seiten der Politik dummerweise das zu machen, was man Anfang des Jahres gemacht hat, dass man alles kleinredet oder schönredet oder was weiß ich was, also auf Deutsch gesagt, die Bürger wieder zu verarschen. Wenn ich höre, was der Spahn da für Geschichten erzählt mit diesem Impfstoff, dann sind zu viel bestellt, dann sind zu wenig bestellt, dann können die nicht geliefert werden. Dann mag man den einen planen, wer zuerst drankommen soll, dann überlegt man, dass man das anders machen müsste. Nur, was mich dabei stört, eine Herdenimmunität, die man damit versucht zu erreichen, wird bei 60-70% Durchdringung erreicht. Nehmen wir nur mal 60% von ein paar 80 Millionen Deutschen, sind 50 Millionen. Wir müssen also 50 Millionen, vorausgesetzt sie laufen nicht weg und lassen sich das gefallen, impfen. 50 Millionen. Wie viel kann man pro Tag oder pro Stunde impfen? Überlegen wir mal, also mit Aufklärungsgespräch und allem drum und dran braucht man so eine Viertelstunde. In Deutschland sollen, wenn ich das richtig verstanden habe, 500 dieser Impfzentren aufgebaut werden. 50 Millionen durch 500 sind 100.000. Also müsste in jedem Zentrum im Schnitt 100.000 Menschen geimpft werden. 100.000 Viertelstunden sind 25.000 Stunden. So, und jetzt kann sich das jeder ausrechnen mit 8 Stunden pro Tag, oder die werden das ja auch nicht Samstag, Sonntag machen, sondern mit 40 Stunden oder sowas. 100.000 durch 40 sind 10.000 durch 4 sind 2.500 Tage. Hä? Nochmal. 2.500 Tage? Wie soll das, was kriegen wir denn erzählt? Bis Mitte des Jahres will Spahn, oder bis zum Ende des Sommers will Spahn diese 60% geimpft haben? Kinder, denkt bitte selbst, macht mehr Sinn, als sich von Politikern irgendetwas erzählen zu lassen. Meiner Einschätzung nach werden wir bis Ende des Jahres, wenn wir Glück haben, die Hälfte der Impfwilligen geimpft haben können. Der Rest kommt erst in 2022 dran. Vorher ist nicht daran zu denken. Vorausgesetzt, dass mit dem Impfstoff klappt. Vorausgesetzt, es treten keine anderen Nebenwirkungen und Spätfolgen massiv auf. Vorausgesetzt, der Virus verändert sich nicht in einer Art, dass dieser Impfstoff nicht mehr wirksam ist. Ich meine, die Mutationen kommen. Die Holländer haben heute schon gesagt, wir nehmen keine Flugzeugreisende mehr aus England an. In Deutschland denkt man darüber nach, weil dort eine Mutation im Süden von Großbritannien aufgetreten ist, die sich 70% schneller verbreitet als das bisherige Virus. 70%, das heißt also, es werden fast doppelt so schnell werden die Leute angesteckt oder doppelt so viele oder wie auch immer. Es gibt so viele Dinge, die da im Fluss sind, und die wir uns gar nicht vorher aussehen können. Auch die Politik nicht. Nur, dass jetzt wieder so ein Müll erzählt wird. Wie war das Anfang des Jahres? FFP2-Masken brauchen wir nicht. Ein normaler Schal oder ein normales Tuch reicht vollkommen aus. So nach und nach kam dann raus, dass die Verarsche nur dafür gedient hat, damit man die geringe Zahl von FFP2-Masken bestimmten Gruppen, was sicherlich sinnvoll war, geben konnte. Aber man hat uns nicht die Wahrheit gesagt. Jetzt sollen wir plötzlich FFP2-Masken tragen, weil das die einzigen sind, die schützen. Denkt bitte selbst, lasst euch nicht von diesen Dummschwätzern steuern, lenken, wir sind kein Schlachtvieh, was man irgendwo zum Schlachthof bringt, sondern wir können da selbst überlegen. Aber informiert euch, bitte lest nicht nur eine Zeitung, schaut im Internet nicht nur nach einer Publikation. Es gibt viele Meinungen dazu und wenn ihr eine Meinung, und das finde ich ja auch sehr, sehr oft, findet, die im Grunde genommen nahezu identisch ist, wo einer vom anderen abschreibt oder irgendwelche Pressemitteilungen abschreibt, weg. Nicht damit. Dann guckt einfach mal, was die Schweizer schreiben, was die Österreicher schreiben. Wir haben auch in Frankreich deutsche Publikationen oder in Holland. Sonst hilft Google Radebrechen zu übersetzen. Es ist viel, viel wichtiger. Guckt nicht nach Russland. Die wollen euch noch schlimmer verarschen als unsere Politiker. Die haben nur ihr Machtpotenzial auszuweiten im Sinne. Oder guckt nach Skandinavien. Auch da kann man sich die Sachen, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, übersetzen lassen. Also das macht sicherlich mehr Sinn, als einfach nur irgendeine einzige Zeitung zu lesen und dann sich dieser Meinung anzuschließen. Dabei spreche ich nicht von der Bild-Zeitung. Die betrachte ich nicht als Zeitung. Also, ja, nur um das mal zu sagen. Dieser Wirkstoff, ja. Also dieser Wirkstoff, man muss es im Moment einfach mal sehen, wie es ist, wenn da die ersten 100.000 oder Millionen geimpft sind, was da an Nebenwirkungen auftritt. Natürlich hat es bisher schon Nebenwirkungen gegeben mit allergischen Schock, ob das in Kanada war oder wo auch immer. Das sind aber nun Dinge, die passieren immer. Es gibt Leute, die essen eine Erdnuss und fallen tot um. Das ist so, das kann man nicht vorhersehen. Jeder Mensch ist seine eigene Chemiefabrik und hat einen eigenen Bauplan. Gut, es gibt einen generellen Bauplan, aber jeder hat seine Eigenheiten, so seine Zusatzteilchen. Und dann gibt es andere, die vertragen Penicillin nicht. Und dann gibt es wieder andere, die vertragen, was weiß ich nicht. Das ist auch hier bei dieser Impfung so. Man kann nicht vorher sagen, das ist alles gut und das kann jeder vertragen. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Also, damit spreche ich nicht gegen den Impfstoff. Ich werde natürlich erstmal warten, bis so ein paar Millionen geimpft sind. Und wenn der Schaden bei den Geimpften gering ist, also deutlich geringer ist als das, was uns manch einer da erzählen will, dann ja, okay, aber das ist noch nicht für mich noch nicht spruchreif. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht und der Spahn hat ja dafür gesorgt, dass ich den Impfstoff nicht so schnell bekomme. Vielen Dank dafür. Ich kann also in Ruhe ohne schlechtes Gewissen abwarten und nicht sagen, ich bin Schmarotzer, ich lasse die anderen vorgehen. Also, das dazu. Aber das gilt jetzt für jeden Impfstoff wieder neu. Man kann nicht sagen, okay, der Impfstoff, da haben wir nur die und die Nebenwirkungen, ab und zu mal Fieber, in der Hauptsache Kopfschmerzen, immer Schmerzen an der Einsprechstelle und was weiß ich was. Und bei dem nächsten ist genauso, nee, nee, auch dafür muss man wieder neue Erfahrungen haben. Jetzt fragen mich Leute, warum gibt es keine Tablette dagegen? Naja, das ist nicht ganz so einfach, denn dieser Impfstoff, der hier getestet wird, nein, der hier eingesetzt wird, der ist ja nun mal ganz, ganz neu. Auch eine neue Art und Weise. Wie soll ich das dann sagen? Also, ich versuch's mal ganz allgemein verständlich zu sagen. Man nimmt Teile dieses Virus. Teile, die relevant sind. Nehmen wir mal ein Gesicht von irgendeinem Menschen, ein Foto davon und wir schneiden die Augen aus. Viele von uns werden nur aufgrund der Augen einen Menschen erkennen können. Augen und unter den Augen und vielleicht Nasenansatz. Und so ungefähr ist es auch damit. Und diesen Wirkstoff spritzt man in die Zellen. Jetzt wird das erkannt von unsere Gesundheitspolizei im Körper und die sagt, nee, das wollen wir noch nicht. Das ist fremd und alles Fremde, nee, nee. Also Sie sehen, in der Zelle geht das schon los mit dieser Fremdenfeindlichkeit. Und dann produziert unser Körper einen Abwehr Mittel dagegen. Und das steht zur Verfügung. Und wenn jetzt der wirkliche böse Virus kommt, der nicht nur aus diesem kleinen Ausschnitt von dem Foto und dem Nasenansatz besteht, sondern das ganze Gesicht, dann sagt unser Betriebssystem, okay, da habe ich aber schon einen Virensäuberer und startet den, ruft den auf, produziert das und kann es bekämpfen. Also es ist nicht so, dass dieses Zeug, was uns gespritzt wird, gegen die Viren arbeitet, sondern sie leitet unsere Zellen an, ein Mittel im Körper zu produzieren, bereitzustellen, also unsere Chemiefabrik im Grunde genommen einen neuen Auftrag zu geben mit Bauplan, damit, wenn eine Infektion kommt, wir dagegen etwas tun können. Die ganzen Medizinmänner, mea culpa, also ich mache die, aber manchmal muss man Dinge so weit abstrahieren, dass sie falsch sind, um sie verstehen zu können. Und ich wollte einfach nur versuchen, jemanden, der mit Medizin gar nichts zu tun hat, zu helfen, zu verstehen, wie das funktioniert. Das ist eine großartige Sache. Eine solche Art wurde meines Wissens nach bisher noch nie wirklich ausprobiert, sondern bisher hat man da immer andere Wege gefunden und ist immer andere Wege gegangen. Also es ist eigentlich ein Experiment, aber kein gefährliches, weil man ja nun nicht einen solchen Virus in den Körper hineinbringt, in seiner Gänze, sondern nur Teile davon, die an sich sich dann nicht mehr reproduzieren können und dennoch vom Immunsystem des Körpers erkannt werden und Gegenmaßnahmen vorgenommen werden können. So, ja, jetzt sind wir ja gerade mal hier bei diesem Kram. Dann machen wir auch gleich nochmal etwas in diese Richtung, ein bisschen anders weiter. Die Corona-Warn-App ist am Dienstag, also morgen vor einer Woche, abgedatet worden auf eine Version 1.9.1. Hat keiner seine Bestätigung geben müssen, so wie ich mir das eigentlich dachte. Es wird eben gemacht und wird keiner gefragt, willst du das oder willst du das nicht? Sondern sie wird abgedatet und gut ist. Naja, die ist dann Mitte der Woche, ich glaube ab Mittwoch so etwas, auch für die Apple-Nutzer abgedatet worden. So, in dieser neuen Version ändern sich jetzt einige Sachen. Und zwar, das betrifft in der Hauptsache die Aufzeichnung und die Anzeige der Risikokontakte. Nutzerinnen und Nutzer werden nun in der Anzahl an Tagen angezeigt, an denen solche Risikobegegnungen stattgefunden haben. Dafür aber nicht mehr die Anzahl der Begegnungen. Also man bekommt nicht mehr gesagt, boah, pass auf, du bist 59 Leuten begegnet, die hatten ein Risiko für dich mit Huckepack, sondern nur noch, an welchen Tagen man begegnet ist. Diese Begegnungen mit erhöhtem Risiko werden in Rot gekennzeichnet und mit Datum angegeben, sodass man also auch sehen kann, wann der letzte Kontakt stattgefunden hat. Informationen über die Kontakte sind ja eigentlich schon länger gefordert worden, aber das hat man nun ja so ein bisschen umgangen. Man hat ja auch gefordert, dass man hier den Datenschutz in irgendeiner Art doch lockern sollte, damit man hier präzise und genauer sagen kann, du hast jetzt jemanden getroffen oder du hast gestern um 9.36 Uhr jemanden getroffen. Aber wenn wir uns daran erinnern könnten, wer denn das war, das wäre wieder ein Problem mit dem Datenschutz. Ja, es ist die Frage, wollen wir Datenschutz oder wollen wir gesund bleiben? Aber das ist eine andere Frage. Man hat also hier eine sehr zurückhaltende Art und Weise des Updates gefunden und verzichtet auf Uhrzeiten und Ortsdaten und so weiter. Die Art der Risikobewertung, die wird auch umgestellt. Das heißt also, hier hat es ganz, ganz viele Probleme gegeben, dass man manchmal überhaupt keine Warnung bekam oder dass die Warnung zu spät kam oder also, dass diese Applikation ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllt hat. 24 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen und dennoch weniger als die Hälfte nutzen die überhaupt. Und die Freiwilligkeit, ob man die nutzt oder nicht, wird hier als Problem angesehen. Ja, ist es ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich habe sie ja auch nicht. Ich habe sie noch nicht mal heruntergeladen. Und dazu kommt, dass man auch nicht verpflichtet ist, wenn man positiv getestet wurde, das seiner Applikation, seinem Telefon mitzuteilen. so dass also auch hier in dieser Weg, was man eigentlich wollte, nicht gegangen wird, dass ich meine Infektion über die Applikation dem Netzwerk mitteile und dieses Netzwerk dann irgendetwas tut, um andere zu warnen, ohne mich zu outen. Also es ist ja irgendwo ein bisschen so eine kranke Sache, dass ich mir die freiwillig laden kann und ich kann sie aktivieren. Und dann kann ich, wenn ich will, sagen, pass mal auf, ich bin positiv getestet. Und ich muss es aber nicht. Also die Bundesregierung hat wieder an die Nutzer der Applikation appelliert, dass sie die positiven Testergebnisse doch ihrer Applikation mitteilen sollen. Was aber auch nicht ganz so einfach ist. Denn was ich mir da so bisher angesehen habe, muss man ja erstmal eine Bestätigung haben und dann muss man quasi darum bitten, dass das aufgenommen wird, wenn man positiv getestet ist. Ist auch klar, sonst könnten irgendwelche Scherzkekse einfach behaupten, sie seien positiv getestet. Es ist eine ganz komplizierte Geschichte. Über 130.000 Nutzer haben das aber bisher gemacht. Das entspricht etwa 54%. Das hat Steffen Seibert letztens in der Regierungserklärung irgendwann gesagt. Aber 130.000 Nutzer mit, wie viel haben wir jetzt? Weiß nicht, 1 Million, 2 Millionen Infizierte, sowas. Es ist doch lächerlich. Diese Applikation hat ihr Ziel grundsätzlich verfehlt. Wir sehen ja, der Erfolg ist quasi null. Die Infektionszahlen steigen von Tag zu Tag. Wir haben auch heute am Sonntag wieder mehr als 10% Steigerung gegenüber vergangener Woche Sonntag. Und mal ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass morgen Montag und übermorgen Dienstag und auch am Mittwoch die Zahlen noch höher, deutlich, viel deutlich höher werden. So, und dann werden sie vielleicht auf diesem Niveau erstmal verharren, vielleicht auch etwas zurückgehen. Und nach den Feiertagen, Weihnachtsfeiertagen, ich sehe es ja, auch in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, dass viele Menschen sich überhaupt nicht daran stören, dieses Kontaktverbot tatsächlich auch zu befolgen. Wenn ich da sehe, wie viele fremde Autos mittlerweile dann an einigen Häusern stehen, dass da immer Leute in diese Häuser, Einfamilienhäuser, reingehen, dass da manchmal 5 oder 6 Autos mit 1, 2, 3, manchmal auch 4 Personen da parken. Ich weiß gar nicht, wie die alle Platz da drin finden. Offensichtlich gibt es Bevölkerungsgruppen, die das überhaupt nicht interessiert, wie die Infektionswege sind und was die Regierung sagt und vorschlägt. Nur wie soll das weitergehen? Wenn wirklich, und davon gehe ich leider aus, nach dem Jahreswechsel, vielleicht so 5., 6., 7., 8., 9., 10., die Zahlen, die Infektionszahlen weiter explodieren und dann eine Woche später auch die Sterberate nochmal drastisch hochgeht in den vierstelligen Bereich, weit in den vierstelligen Bereich hinein, was soll die Politik denn da noch machen? Wir wollen doch nicht, dass die Politiker und die Polizei und die Staatsanwälte zu uns nach Hause kommen und zählen, wie viele Fremde da sind. Der nächste Schritt kann ja nur sein, dass generell verboten wird, dass jemand die Wohnung eines anderen betritt, es sei denn ein Arzt oder sonst was. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Hier fehlt es wirklich an Disziplin. Vielleicht fehlt auch der Verstand zu erkennen, dass man diszipliniert sein muss in einer solchen Situation. Und auch wenn es mich geschaudert hat, aber ich habe heute in der Presse irgendwo gelesen, irgendein, ich glaube, es war sogar ein Politiker, war der Meinung, man sollte diese Corona-Leugner nicht beatmen, sondern sollte das für andere Leute machen, für die es wichtiger wäre. So geht's auch nicht. Wir retten auch einen Selbstmörder. Wir retten auch jemanden, der wie eine gesenkte Sau im Auto gefahren ist, einen Unfall hatte und irgendwo auf der Intensivstation liegt. Das haben wir auch nicht. Der hat es nicht anders verdient. Nee, das geht in unserer Gesellschaft nicht. Das ist nicht machbar, ist nicht möglich. Ob das überhaupt richtig ist, dass wir so sind, wie wir sind, ob nicht ein anderes Denken notwendig wäre. Das ist eine hochphilosophische Frage, und die will ich überhaupt nicht anrühren. Nein, wir müssen alle gleich behandeln, wer krank ist. Egal, ob er die Gefahr geleugnet hat, egal, ob er eine Corona-Party gefeiert hat, um zu sehen, ob er sich anstecken kann. Nein, wir müssen vielleicht dummerweise aus einer anderen Realität betrachtet, wir müssen alle gleich behandeln. Anders geht es einfach nicht. So, testen, ja, testen ist natürlich eine schöne Sache, aber testen führt natürlich auch dazu, dass man sagt, naja, ich kann ja mal hier, da und da und da hingehen, jetzt kann ich mich anschließend testen, und wenn, dann habe ich es gemerkt und dann kann man mir helfen. Ich glaube, etwas, was dem Menschen an sich ziemlich zuwider ist, das muss aber gemacht werden. Wir müssen uns vereinzeln. Wir müssen ja nicht die sozialen Kontakte aufgeben. Soziale Kontakte gehen ja auch über Telefon, die gehen ja auch über Internet, die gehen ja auch über Videografie. Also man muss ja nicht keinen körperlichen Kontakt haben, um sich in einem sozialen Gefüge zurechtzufinden oder einzubringen. Vielleicht ist das ja so eine Art Weckruf der Natur. Vielleicht ist es ja falsch, wie wir das bisher gemacht haben. Vielleicht müssen wir ja wirklich weg von diesen körperlichen Zusammentreffen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe auch überhaupt keine Vorstellung. Es ist eben nur vielleicht. Genauso wie diese Sache Querdenker. Querdenker, früher waren Querdenker positiv. Der hat eben nicht in der Richtung gedacht, wie alle gedacht haben, sondern hat sich Gedanken über andere Dinge gemacht, hat Dinge anders beurteilt, anders betrachtet, das zur Diskussion gestellt. Das, dieses Querdenken, das ist heute okkupiert worden von, wie früher schon, leider in der unseligen Zeit, vor dem Zweiten Weltkrieg oder währenddessen, da wurden auch einige dieser Begriffe okkupiert von Verbrechern, von Politikern, die wirklich Verbrecher waren. Und auch heute werden wieder solche Begriffe wie Querdenker versaubeutelt. Gut, also ich möchte kein Querdenker mehr sein. Ich habe früher quer gedacht und ich denke auch heute noch quer. Aber dann bin ich lieber ein Querulant. Das ist immer noch positiver heute als ein Querdenker. Ja, jetzt gibt es aber Untersuchungen. Und zwar, dass in den Gebieten in Deutschland, in denen die AfD sehr stark vertreten ist und aktiv ist und in denen sie auch hohe Wahlergebnisse hat. Also ich spreche nicht zufällig von Gebieten in und um Sachsen herum, dass dort die Hotspots, die aktivsten Hotspots sind und sehr, sehr viele Infektionen sind, mehr als im Bundesdurchschnitt. Ob das jetzt etwas miteinander zu tun hat, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ist sehr auffällig, dass die Corona-Infektionszahlen und die Wählerstimmen für die AfD nahezu vergleichsweise gestiegen sind und auch gefallen sind in einigen Gebieten schon wieder. Es ist erstmal offensichtlich, aber kann natürlich auch noch ein Zufall sein. Etwas, wo wir die Zusammenhänge überhaupt noch nicht sehen, überhaupt noch nicht begreifen. Nur, man sollte wissen, dass die Zahlen so sind. Was die Ursache ist, weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht behaupten, die AfD ist ja die Ursache dafür. Letztendlich sind es ja die Menschen, wenn sie irgendwelchen Rattenfängern nachlaufen und irgendetwas glauben, was gegen Sinn und Verstand ist. Aber das muss ja jeder selbst sehen, wie er das macht. Das kann man der AfD nicht anlassen. Man will auf jeden Fall diesen Fragen weiter nachgehen und will sehen, ob da wirklich eine Kausalität nachgewiesen werden kann. Und es ist interessant, das zu beobachten. Ähnliche Effekte übrigens hat man auch in den USA festgestellt. Im Wissenschaftsmagazin Science ist ein interessanter Bericht dazu. Und auch da hat man wirklich direkte Vergleiche zwischen rechtsaktiven Republikanern und den Corona-Infektionen. So könnte man natürlich sagen, wenn wir uns das ansehen, so diese Trumpchen Veranstaltungen da ohne Maske und die Leute ohne Maske und so weiter. Das sind ja seine Anhänger, das sind ja die Rechten in den USA. Und anschließend haben wir dann bei den Rechtsorientierten in den USA hohe Infektionszahlen. Es liegt auf der Hand, man kann es mit 10 Fingern greifen, aber der wissenschaftliche Beweis, der fehlt noch. Das müsste auf jeden Fall ganz, ganz deutlich sein und auch nachweisbar sein, bevor man solche Dinge hier ja als Ursache verantwortlich macht. Gut, das nur mal so am Rande dazu. Technik ist im Grunde genommen ja erstmal neutral. Wir werden mehr Technik anwenden müssen. Menschenswerte Technik. Wir werden uns mehr voneinander isolieren müssen. Eine direkte körperliche Isolation der Menschen untereinander. Wir werden Kontakte über und mittels Technik haben müssen. Und wir sollten uns, und damit komme ich eigentlich jetzt zum Schluss, mal überlegen, was wir Menschen wirklich sind. Sind wir noch menschlich, so wie wir uns benehmen, so egoistisch? Sind wir eigentlich noch verstandesorientiert, wenn ich mir überlege, die ganzen Gastwirte und sowas, die tun mir ja wirklich leid, die in ihrer Existenz bedroht sind. Aber früher war ein Gasthaus ein Rasthaus für Reisende. Da sind sie eingekehrt, haben was gegessen, haben was getrunken, haben eventuell die Pferde gewechselt oder sogar übernachtet und sind weiter gereist. Heute sind das ja eigentlich keine Rasthäuser in dem Sinne mehr, mal abgesehen vielleicht von der Autobahn, diese überteuerten Dinger, die da sind. Aber heute sind es ja in vielen Bereichen einfach nur Lusttempel, wo man hingehen kann und zum eigenen Lustgewinn fressen und saufen kann. Brauchen wir das? Ihr bitte, hört einfach mal weg. Ich wünsche euch, dass jeder von euch im Lotto gewinnt und dass ihr gut und glücklich leben könnt. Aber brauchen wir das? Brauchen wir diese ganzen Stinkbuden, diese Parfümläden, die da sind? Brauchen wir die ganzen Schmuckdinger da, Uhren, die zigtausende Armbanduhren, zigtausende von Euros kosten und doch nicht so genau sind wie eine DCF 77 Uhr für 5,38 Euro? Brauchen wir das? Müssen wir nicht mal, und das ist jetzt vielleicht zu Weihnachten gerade so der richtige Zeitpunkt, darüber nachdenken, was ist denn notwendig? Sind wir nur dann zufrieden, wenn wir haben, viel haben, teuer haben, wenn wir ein teures Mobiltelefon haben und nicht eins für 80 Euro, was im Prinzip genauso telefonieren kann und viele Funktionen hat, aber eben nicht teuer war? Muss ich sowas haben zum Angeben? Wer bin ich denn? Bin ich denn nichts mehr? Bin ich meine Kleidung? Bin ich meine Uhr? Bin ich mein Telefon? Bin ich mein Auto? Besinnt euch bitte mal auf das, was wirklich etwas wert ist. Ich selbst bin schon lange nicht mehr irgendwo essen gegangen. Und wenn, dann war das eben eine gesellschaftliche Sache mit irgendeinem Verein oder Verband oder sowas. Zu Hause gefällt es mir eigentlich am besten. Wenn ich mir ansehe, diese ganzen Kochshows mit irgendwelchen, ich muss sagen, Kochidioten, die über Tisch und Bänke springen und schreien und die Zuschauer da beschimpfen und sonst was und irgendein Kram da machen, hier ein Fitzelchen, da ein bisschen was und sich gegenseitig beschimpfen und brauchen wir das? Kinders, wisst ihr noch, wie eine Pellkartoffel schmeckt? Ich ja. Ich esse die nämlich über mein Leben gern. Nichts dabei. Oder ein bisschen Quark oder ein bisschen Leberwurst oder ein bisschen Butter. Wisst ihr das noch? Glaubt ihr wirklich, dass euer Körper euch das dankt, wenn ihr da ein 8-Gänge-Menü mit was weiß ich was für ein Kram allen habt? Was ist Essen denn eigentlich? Nahrungsaufnahme, Energie, Nährstoffe, Vitamine, damit wir, unsere Chemiefabrik, vernünftig arbeiten können. Was ist mit den ganzen Süßigkeiten? Müsst ihr wirklich Schokolade haben und essen? Gut, wenn man Appetit drauf hat, kann man es ja machen. Aber ist es denn notwendig? Ich habe ein Experiment jetzt seit, ich glaube, 3 Monaten. Keine Schokolade mehr. Keinen Zucker mehr, wo es sich irgendwo vermeiden lässt. Und mal ganz ehrlich, mir fehlt nichts. Im Gegenteil, ich bin zufrieden. Ich habe als Diabetiker, weil manchmal mein Zucker ziemlich bescheuert ist, eine Tafel Schokolade auf meinem Nachtschränkchen liegen. Da habe ich einmal, weil der Zucker nachts unter 60 gefallen ist, eine Rippe Schokolade gegessen. Seitdem liegt die wieder seit 2 Monaten. Wird wahrscheinlich nicht mehr schmecken, aber für einen Notfall hilft es ja. Ich habe auch kein Bedürfnis mehr. Und wenn ich mir ansehe, Lind zum Beispiel, da gibt es Adventskalender oder Geschenkpackungen. Wenn ich dann auf den Preis gucke, der ist ja dann, wenn man die reine Schokolade, die da drin sich befindet, nimmt und mit dem Preis in Relation setzt, sind wir bei 70 Euro pro Kilo. Sag mal, wer sowas kauft? Gut, vielleicht um irgendjemanden hinten rumheben zu können, Honig ums Maul zu schmieren, irgendwie zu sagen, für wie großartig er ihn hält. Aber muss denn das wirklich sein? Kann man das nicht mit Worten sagen? Kann man nicht einfach mal dem Gegenüber etwas Nettes sagen, das, was man meint, was man will? Muss man dann eine Riesenpackung Papiermüll kaufen, die Umwelt damit versaubeuteln, wo ein bisschen, winzig bisschen Schokolade drin ist? Ich bitte, nehmt doch einfach mal die Weihnachtstage und denkt mal darüber nach, was ihr wirklich braucht. Wir haben jetzt eine ganz beschissene Situation und die wird nächstes Jahr noch schlimmer. Verlasst euch drauf. Wir sind jetzt am Anfang von einer Zeit, in der wir uns nach der Decke richten müssen, um es mal so zu sagen, nach dem Virus richten müssen. Es wird nicht am 10. Januar vorbei sein. Es wird nicht am 10. Februar vorbei sein. Wenn wir Glück haben, kriegen wir im März ein paar Lockerungen, wenn die Inzidenzzahlen deutlich runtergehen. Und wenn wir noch mehr Glück haben, können wir vielleicht im Sommer wieder so ein bisschen reisen, ein bisschen raus und so weiter. Wenn wir uns dann vernünftig benehmen, können wir dann mit weniger Problemen über den nächsten Winter kommen. Denkt mal darüber nach, was brauchen wir wirklich? Macht mehr mit euch, mit euren Lieben, mit eurer Familie zusammen. Lasst euch nicht mehr von Werbung dazu verleiten, irgendetwas zu kaufen, was ihr in Wirklichkeit nicht braucht. Überlegt mal, wie viel habt ihr schon gekauft, was dann nach einer Woche oder zwei oder drei in der Ecke lag, was man wirklich nicht braucht. Und das Geld, was ihr dafür ausgegeben habt, wo ist das hingegangen? Überlegt mal, wie schlau die sind, wie die euch verarschen, wie die euch manipulieren. Lasst ihr euch manipulieren? Wollt ihr euch manipulieren lassen? Nee, ich glaube, das muss nicht sein. Ich verquatsche mich. Es ist ja auch nur ein Anstoß. Ihr müsst ja nicht so leben, wie mir das gefällt. Mir gefällt es, keinen Konsum zu haben, so wenig wie möglich. Und das ist kein Verzicht, das ist kein Verlust, nein, das ist ein Gewinn. Und wenn nur einer versucht, das zu verstehen, was ich sage, und vielleicht auf das eine oder andere verzichtet, was er sowieso nicht braucht, und vielleicht nicht dem Arbeitskollegen ein neues Handy zeigt, nur um zu zeigen, wie großartig man ist, und anschließend fehlt aber das Geld, um das Kind dem ein paar neue Hosen zu kaufen. Bitte, bitte lasst euch nicht verarschen. Industrie und Wirtschaft wollen nur euer Geld. Ja, ich weiß, da hängen Arbeitsplätze dran und wenn wir weniger konsumieren und bla bla, Totschlagargumente. Nein, hört auf euch selbst, nur auf euch selbst und vergesst außen herum alles andere. Helft denen, die Hilfe brauchen. Helft eurer Familie, seid dafür da. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn einige von euch auf den Trichter kämen, weniger zu konsumieren, zu erkennen, wo sie bisher verarscht worden sind, zu erkennen, wo sie nur etwas angeschafft und gekauft haben, um vor anderen in irgendeiner Art bestehen zu können oder abstechen zu können. So, die Sendung heißt nicht Moralapostel, kommt mir aber im Moment so vor. Wenn ich jetzt irgendjemand beleidigt haben sollte, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach nur mal das sagen, was mir so aufgefallen ist, dass unsere Welt eine hohle, leere Hülle ist. Wie diese Verpackung von Lind für 70 Euro das Kilo. Hohl, sinnlos, leer. Klein bisschen Schokolade drin. Nehmt das kleine bisschen Schokolade und dann ist gut. Und den ganzen Rest weg. Was ich nicht vergessen darf, ich möchte mich bedanken bei allen, die dieses Jahr wieder mitgeholfen haben. Bei den Spendern vor allen Dingen. Da gibt es großartige Spender dabei, ohne die wir das gar nicht machen könnten. Ich möchte mich bedanken bei denen, die anders mitgeholfen haben, die die redaktionelle Arbeit übernommen haben, die ich nicht übernehmen konnte, weil ich zu frech bin oder weil ich nicht die Zeit hatte. Das ist der Udo Wenzweck zum Beispiel. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei Speedpartner, die nach wie vor das, was ihr jetzt hört, bei sich für CC2TV noch immer ohne Kosten auf ihren Servern hosten. Ich möchte mich bedanken bei Steffen Prey, der das, was Sie jetzt hören, umwandelt und zur Verfügung stellt, damit es auf diesen Quasselbuchsen für den einen oder anderen anhörbar ist. Und Steffen, ich melde mich. Zeit ist nicht da, auch morgen noch nicht. Aber es wird dieses Jahr noch. Ich möchte mich bedanken bei Thomas Ritter, der den Shop betreibt. Was viele nicht wissen, Thomas Ritter macht das selbstständig. Der Shop hat nichts mit CC2TV zu tun, sondern Thomas Ritter ist ein CC2TV-Fan. Und was er macht und was er verkauft, davon bekommt der Shop von dem Gewinn einen Prozentsatz, um die Kosten, die wir haben, in irgendeiner Art decken zu können. Und ich möchte mich natürlich bei meiner Familie bedanken. Thomas hilft ja mittlerweile wirklich mit in vielen Bereichen. Vorher hinter der Kamera, jetzt auch vor der Kamera. Meine Frau, die nach wie vor die Organisation macht und nie irgendwo außen sichtbar ist, aber nahezu alles, was man hat oder was wir sehen, von der Auswahl der Bittis in der Sendung bis zur Kleidung oder bis zur Dekoration, bis zum Bezahlen von Rechnungen, Überwachung von Zahlungszielen und alles, was da so ist, dass ich mich eigentlich nur zurücklehnen muss. Ich muss mich nur vor die Kamera stellen, anfangen zu labern. Alles andere wird für mich gemacht. Naja, vielleicht ganz ist es nicht so. Ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen bedanken, die mich ertragen haben, obwohl, und das dürfte eigentlich außer Zweifel stehen, ich ganz hart für Gleichberechtigung bin, aber Gleichberechtigung, nicht Bevorzugung. Ich möchte mich bei allen männlichen Wesen bedanken, die mich ertragen haben. Und es würde mich freuen, wenn das so weitergeht. Und ich möchte auch nach wie vor das Maul aufmachen, wenn mir irgendetwas auffällt. Ihr müsst es nicht annehmen. Mein Leben muss nicht euer Leben sein. Meine Meinung muss nicht eure Meinung sein. Aber vielleicht fällt euch ja irgendwo was auf oder ein, dass ihr sagt, Mensch, vielleicht hat er da recht oder vielleicht hat er Unrecht, aber es könnte ja anders sein, als ich es bisher gemacht habe. Wer weiß. Jetzt befreie ich euch endgültig von mir für diese Woche. Ja, nicht ganz. Am Freitag kommt ja nochmal ein Video. Und wünsche allen, die zuhören, viel, viel Gesundheit. Bleibt gesund. Setzt den Verstand ein. Geht nicht mit anderen zusammen. Bleibt eine Zeit, so lange wie es geht, irgendwo allein in irgendeiner Ecke. Und wenn, dann geht nur mit Maske raus und nur mit FFP2. Ihr müsst euch ja selbst schützen. Desinfiziert euch die Pfoten an jedem Ladeneingang und den Einkaufswagen. Desinfektionsmittel gehört ins Auto, wenn er wieder einsteigt, bevor er irgendwas anfasst. Desinfizieren gründlich, 20 Sekunden, Hände reiben zwischen den Fingern, dass ihr nichts mit nach Hause nehmt, was ihr nicht bezahlt habt. Und ich möchte, dass unser Leben, was sich ja geändert hat und auch geändert bleiben wird, dass das auch in Zukunft lebenswert ist. Deswegen bitte seid vorsichtig. Sagt es denen, die ihr mögt, die ihr behalten wollt, die ihr liebt. Und verhaltet euch selbst ganz genauso. An alle, die ich nicht genannt habe, die aber genauso mitgeholfen haben, in der einen oder anderen Ecke mal was geschickt haben, mal eine Meinung geschickt haben, mal was zum Testen geschickt haben. An alle, denen ich nicht antworten konnte, meinen herzlichen Dank. Ich lese jede E-Mail. Es sei denn, in den ersten zwei Zeilen weiß ich schon, der will mich nur beschimpfen. Dann natürlich nicht. Ich sehe mir alles an. Und ich werde das auch nächstes Jahr so weitermachen. So, das war die Andacht. Mehr will kann sie ja am 1. Januar nochmal anhören. Es ist keine Predigt, nein, nein. Es ist einfach nur ein inneres Bedürfnis, diese Dinge zu sagen und auszusprechen. Und ihr könnt mich gern als Alibi nehmen, sagen, der hat aber das gesagt. Wenn ihr anschließend selbst denkt und nicht nur das weitergebt, was ich gesagt habe, dann würde ich mich am meisten darüber freuen. Das ist das, was wir brauchen, was Deutschland braucht, was die Menschheit braucht. werft nicht euer Geld denjenigen hinterher, die euch verarschen und die genug davon haben. Genug davon. Ich tue den Daumen nach oben, wünsche allen ein frohes Fest, einen guten Rutsch, ein gesundes, zufriedenes und glückliches neues Jahr. Für uns sagt dann ganz einfach mal bis nächstes Jahr und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.